die alte Kontroverse um Lichtflugzeuge, die von der Schweiz aus vor allem in Drittweltländern verkauft werden, ist in diesem Sommer erneut aufgebrochen. Ein Verkaufsdokument von der Pilatus Flugzeugwerke in Stans über ihr Modell Pilatus Turbotrainer PC-7 ist aufgetaucht. Der PC-7 ist ein Kriegsflugzeug. Dafür gibt es langem schon Beweis. In unserer Sendung werden wir davon berichten. Aber trotz allem hält CMD auch in seinem neuesten Untersuchungsbericht, der noch unveröffentlicht beim Bundesrat liegt, am zivilen Charakter von dem Schulungsflugzeug fest. Das kann man heute aufgrund von dem, was EMD-Sprecher der Presse gegenüber gesagt haben, annehmen. Am Bundesrat aber dürfte das nicht mehr so ganz kühl sein. Er ist nämlich auch mit diplomatischen Interventionen, zum Beispiel von Amerika und England, konfrontiert worden. Darum wahrscheinlich auch hat er noch im November den Rat der Weisen, wie es Lausanne Le Matin betitelt hat, eingesetzt. Eine Dreierdelegation aus de la Mura, Furgler und Aubert bestehend, die die Entscheidungsgrundlagen für einen Bundesratsentscheid in der Klassierungsfrage vom PC-7 liefern sollen. Kurzes Wort über die drei Herren.
De la Mura. Am EMD ist es bis jetzt mit den eigenartigsten Argumenten, billigen Ausflüchten und Verrenkungen gelungen, Bürletochter Pilatus zu schützen.
Aubert. Die Amerikaner haben während der Lieferungen von PC-7 an Iran interveniert und lassen sich sicher nicht einfach ohne weiteres abspeisen. Ganz grundsätzlich aber auch ist der Waffenexport in Krisengebiete nicht mit dem Bild von schweizerischer Außenpolitik zu vereinbaren, wo humanitäre Grundsätze gross schreibt.
Furgler vom Volkswirtschaftsdepartement. Der Nidwalder CVP-Regierungsrat und Pilatus Verwaltungsrat Bruno Leuthold setzen ihn schwer unter Druck. Der PC-7 darf jetzt nicht plötzlich unter das Kriegsmaterialgesetz fallen, weil sonst die Auftragslage vom grössten privaten Arbeitgeber zu Nidwalden so viel verschlechtert würde, dass auch Arbeitsplätze wären. Für die Volkswirtschaft von dem Innerschweizer Kanton hätte das katastrophale Folgen. Wenn das Argument aber so eingesetzt wird bei einem Entscheid über die Klassierung eines Produkts, ob es zivil oder militärisch sei, bedeutet das nichts anderes, als dass das Kriegsmaterialgesetz völlig relativiert und durchlöchert wird. Der Bundesrat wird nächstens entscheiden. Die Gefahr ist gross, dass damit der Boden geebnet wird für eine Auslegung vom Kriegsmaterialgesetz nach innenpolitischen Gesichtspunkten. Das heisst für uns, Gründe, die der Bundesrat angibt, genau unter die Lupe zu nehmen und darauf zu reagieren.
Pilatus Flugzeugexport. Schicksal von zwei Welten? Fragezeichen steht über dieser Sendung, wo Leute vom Schweizerischen Friedensrat und vom Zürcher Guatemala-Komitee gemacht haben. Im Zusammenhang mit Entwicklung und Dritter Welt ist es schon lange klar, dass es nicht einfach Schicksal ist, wenn Hunger und Unterdrückung in der dritten Welt herrscht. Das Beispiel Guatemala zeigt, wo die Schweiz mit daran beteiligt ist, wenn Abhängigkeiten, Menschenrechtsverletzungen und Krieg weiterhin an Tagesordnung sind. Mit dem Verkauf von PC-7 hat die Schweiz nämlich dem Militär eine wirksame Waffe in die Hand gegeben, um den Krieg gegen die eigene Bevölkerung weiterzuführen. Um das in Zukunft zu verhindern, wäre der erste Schritt eigentlich klar. Kriegsflugzeuge müssen unter Kontrolle. Und das Schicksal von der anderen Welt, von dieser bei uns in der Innerschweiz. Die Region Stans im Berggebiet mit einer strukturellen Unterentwicklung ist auf eine andere Art ja auch benachteiligt. Arbeitsplätze in der Industrie gibt es wenig. Trotzdem ist die Abhängigkeit von Arbeitsplätzen wie der Pilatus Flugzeugwerk zum Beispiel genauso wenig schicksalshaft. Wir versuchen, das ein bisschen aufzuzeigen. Vorschläge für konkrete Schritte hingegen können wir da noch nicht anbieten. Es geht zuerst noch darum, Entwicklungen zu zeigen, Fragen aufzuwerfen. Das Märchen von diesen sicheren Arbeitsplätzen, die jetzt ganz plötzlich gefördert werden, zu entlarven. Zuerst aber wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern den PC-7 vorstellen und die wichtigsten Etappen von Kontroversen um den Export von Lichtflugzeugen aufzählen.
gäbe es einen Schönheitspreis für Flugzeuge. Die Pilatus PC7 Turbotrainer hätte sicher alle Chancen auf einen der vordersten Plätze. Dabei ist sie für einen Zweck konzipiert, bei dem es auf Schönheit noch weitaus weniger ankommt als bei jedem anderen Flugzeug. Die Rolle als Trainer nämlich für angehende Militär- und Zivilpiloten. Und so war es wohl auch weniger der besondere Charme dieses Flugzeugs als die gelungene Mischung aus Leistung und Flugeigenschaften, die die PC7 zum Bestseller ihrer Klasse machten.
So begeistert schrieb ein Testpilot im September 1983 noch immer über die PC7, wo seit 1978 in Serie hergestellt wird. Und weiter?
Angetrieben von einer quasi unverwüstlichen Propellerturbine eignet sich die PC7 für Anfänger und fortgeschrittenen Schulung, Kunstflugausbildung und eine Vielzahl anderer Aufgaben.
Wir wollen die anderen Aufgaben und die Eigenschaften, die der PC7, wo ja als sogenanntes Schulungsflugzeug für Militärpiloten sowieso nicht kann als ein reines Zivilflugzeug bezeichnet werden, die Eigenschaften also, die er dafür mitbringt, etwas genauer anschauen.
Flugleistung. Der drosselte Turboprop-Motor ermöglicht verschiedene Fluggeschwindigkeiten. Langsame Suchflüge sind also genauso möglich wie schnelle Überflüge mit einer Stundengeschwindigkeit von etwa 450 km. Eine ausgefeilte Steuermechanik und eine gute Stabilisierung machen alle Fluglagen möglich. So können Steilhänge problemlos angeflogen und parallel abgeflogen werden. Das hat sich bei den geografischen Verhältnissen in Zentral- und Südamerika in Berg- und Buschwaldregionen immer wieder bestens bewährt.
Flugkomfort. Belüftungs- und Klimaanlagen sind besonders bei langen Flügen unter tropischen Bedingungen willkommen. Die grosszügige Verglasung vom Pilotenraum gibt den Blick auf das überflogene Gebiet bestens frei.
Der grosse Pluspunkt neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist ein relativ günstiger Preis von etwa 1,5 Millionen Franken. Das ist der Grund, warum der PC7 vor allem bei den Kunden aus Drittweltländern so beliebt ist. Die Wartung ist weitgehend unproblematisch. Auch schlecht ausgebildete Betreuer können die robusten Maschinen versorgen. Extreme klimatische Bedingungen vertreibt sie ebenso wie Piloten, die sie nicht bis ins letzte Detail sachverständig handhaben können. Kurz und gut, zugeschnitten auf Bedürfnisse von darbenden Flugwaffen, von ehrgeizigen Drittweltregierungen, die an Konflikten beteiligt sind. Zum Beispiel gegenüber Minderheiten im eigenen Land, wie jetzt Burma, im Iran und Irak, oder gegenüber einer rebellischen Bevölkerung, wie jetzt Guatemala.
Traglasten. Entscheidend dafür, wie viel Last ein Lichtflugzeug kann tragen, ist die Stärke für einen Flügel. An denen können die Aussenlasten aufgehängt werden. EMD und Pilatus-Sprecher, die lange von Heuballen, Reservekanister und Ähnlichem als Lasten geredet haben, sind wiederholt wieder leid worden. Aus Tests von ausländischen Fachzeitschriften und aus veröffentlichten Konstruktionszeichnungen ist klar hervorgegangen, dass die verstärkte Flügelkonstruktion und die eingebauten Ziel- und Abzugsvorrichtungen die Bewaffnung sehr einfach machen.
Bewaffnung. Ein schlagender Beweis für die tatsächliche Bewaffnung ist dann schon im August 1980 an die Öffentlichkeit gekommen. Unter der Überschrift «Leichtflugzeuge können hart zuschlagen» hat die belgische Waffenfabrik Fabrik Nationale Herstal für die Bewaffnungsvorrichtungen unter den Flügel geworben, wo sie sogar am PC7 entwickelt hat. und kurze Zeit später ist über Augenzeugenbericht aus Guatemala auch bekannt worden, wie PC-7-Flugzeuge gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind. Die Verkaufsdokumentation, die im Juli von diesem Jahr bekannt worden ist, hat neue Hinweise gebracht, dass Pilatuswerk und letztlich der Waffenfabrikant Bürli das Bewaffnungsgeschäft nur allzu gern in der Schweiz behalten hätten.
Das Schulungsflugzeug PC-7 ist auch ein Kampfflugzeug und wird als das eingesetzt. Seit 1978 sind gut 330 von diesen Flugzeugen ausgeliefert worden. Unter anderem nach Angola, Bolivien, Burma, Chile, Guatemala, Iran, Irak, Malaysia und nach Mexiko. Das Gleiche gilt auch für das Modell der Fahr- und Flugzeugwerke Alterie, die sogenannte Bravo AS-202. Von dem sind bis jetzt etwa die 100 Stück nach Indonesien, Irak, Marokko, Oman, Uganda und weitere Länder verkauft worden. Nochmals das Gleiche gilt noch immer für den Pilatus Porter PC-6, der als sogenannter Jeep der Luft bekannt worden ist. Und auch für PC-9. Das ist die Weiterentwicklung des PC-7, wo im Mai dieses Jahr vorgestellt worden ist, geht ins Gleiche hinein. Bei ihr handelt es sich um eine verbesserte, modernisierte Version des PC-7, die unter anderem auch einen stärkeren Schutzmantel und einen Schleudersitz hat. Die Auseinandersetzung um den Export von Schweizer Kriegsflugzeugen ist nicht neu. Es ist eine eigentliche Chronik von verdrängtem Wissen, wo wir euch möchten, die wichtigsten Daten daraus vorstellen. Vorauszusagen ist, dass der schweizerische Waffenexport bis 1973 nicht mit einem Gesetz geregelt worden ist, sondern mit dem sogenannten Bundesratsbeschluss über das Kriegsmaterial, das aus dem Jahr 1949 stammt. Unter diesem Bundesratsbeschluss sind Lichtflugzeuge ganz selbstverständlich unter die bundesrätliche Kontrolle gefallen. Das hat sich dann geändert, wo 1968 nach dem Bürli-Skandal, bei dem am Bürli seine illegalen Waffenlieferungen nach Südafrika, Ägypten, Nigeria etc. bekannt worden sind, die Volksinitiative für ein Waffenausfuhrverbot lanciert worden ist. Als indirekter Gegenvorschlag hat nämlich der Bundesrat und das Parlament deren Initiative ein Bundesgesetz über das Kriegsmaterial entgegengestellt. Nach der knappen Ablehnung der Initiative im September 1972, sie hat immerhin 49,4% Ja-Stimmen erhalten, ist das Gesetz am 1. Februar 1973 in Kraft getreten. In der bundesrätlichen Verordnung zu dem Gesetz sind jedoch die Lichtflugzeuge plötzlich nicht mehr auftaucht. Mit der Ausnahme, dass sie, wenn sie über Einbauten für Waffen und Munition oder sonstige Vorrichtungen, wie geschrieben ist, für militärische Verwendungen versehen gewesen wären.
Eine folgenschwere Ausklammerung. Dann 1970 ist noch ein Ausfuhrstopp für das Transportflugzeug Pilatus Porto PC-6 nach Indochina möglich gewesen, nachdem der Tagi bekannt gemacht hat, dass es von den Amerikanern zu Laos für Unterstützungsflüge von der kämpfenden Truppen zu Vietnam eingesetzt worden ist. Seither ist aber trotz allen Beweisen über bewaffnete Kampfeinsätze nichts mehr unternommen worden. Und Beweise hat es genug gegeben.
1977 hat Tribune de Genève nachgewiesen, dass Bravos, die an Idi Amin auf Uganda verkauft worden sind, für die ugandische Armee bestimmt gewesen sind. Der Bundesrat hat bestritten, dass die Flugzeuge überhaupt mit Waffen ausgerüstet werden
können. Im Februar 1978 hat der Genfer Nationalrat Jean Ziegler gegen eine Lieferung von Pilatus Porter an die argentinische Militärdiktatur protestiert. Der Bundesrat hat gesagt, PC-6 hätte nur bis 1973 als Kriegsmaterial gegolten.
1978 sind in verschiedenen Fachzeitschriften Reportagen über die Bravo- und PC-7-Flugzeuge erschienen, die verdeutlicht haben, dass bei beiden Flugzeugtypen sehr wohl eine Bewaffnung möglich ist. CMD hat eine Untersuchung veranlasst, mit der ist aber nur der Mythos von einem unschuldigen zivilen Flugzeug aufrechterhalten worden.
Im Mai 80 hat die westschweizerische Zeitschrift «Duvapien» das Inserat von der belgischen Fabrik National Herstal entdeckt. In dem Inserat ist geworben worden für Leichtflugzeuge, die hart zuschlagen können. Herstal hat Vorrichtungen entwickelt, mit denen Lichtflugzeuge schnell und mit wenig Geld in leistungsfähige Waffenplattformen umgerüstet werden können. Laut Herstal sind die Raketen- und Maschinengewehrbehälter, die unter den Flügeln aufgehängt werden können, in Zusammenarbeit mit Stanz entwickelt worden. Pilatus Werk hat das allerdings dementiert. Und was hat CMD dazu gemeint? Plötzlich war Bewaffnung auch für die CMD kein Problem mehr. Solange die Bewaffnung außerhalb der Schweiz passiere, sei die Idee des zivilen Flugzeugs immer noch gültig. Man hat sich so jeder Verantwortung entzogen.
1980 haben sich Beweise gemehrt. Fotos vom PC-7-Park von der burmesischen Luftwaffe haben die Schweiz erreicht. Alle Flugzeuge sind schön mit Maschinengewehrgondeln ausgestattet gewesen. Das Bild von einem PC-6 mit Raketenpelter unter den Flügeln ist aus dem peruanischen Amazonasgebiet auftaucht. Und am schwerwiegendsten, Bombardierung von Indianerdörfern in Guatemala durch Pilatus-Flugzeuge, die von Augenzeugen eindeutig identifiziert worden sind, ist bekannt worden.
Die Abschlachtung von guatemaltekischen Indios durch Schweizer Flugzeuge am 10., 11. und 12. August 1980 hat international Aufsehen erregt. Die britische Regierung hat beim Bundesrat Aubert interveniert. Der UNO-Menschenrechtskommission sind Berichte vorgelegt worden. Der Jean Ziegler hat im Januar 1982 eine einfache Anfrage eingereicht, mit denen er sich fälschlicherweise nach dem Einsatz von PC-6 anstatt PC-7 zu Guatemala erkundigt hat. Entsprechend förmlich war die Antwort vom Bundesrat. Für Gefechtseinsätze würden laut Auskunft der Schweizer Botschaft andere Flugzeugtypen verwendet. Doris Morph hat im März 1982 mit einer von 16 Leuten im Nationalrat unterzeichneten Interpellation nachgedoppelt. Der Bundesrat hat sich in seiner Nicht-Antwort auf die EMD-Untersuchung aus dem Jahr 1978 bezogen, die eine Bewaffnung abgestritten hat. Am 3. Oktober 1982 hat die Gruppe Morgenröte am Bürgerstock einen Brandanschlag auf 4 Flugzeuge der Pilatuswerke gemacht. Weitere Lieferungen auf Guatemala sollten verhindert werden. Der Anschlag hat ein breites Echo in der Öffentlichkeit ausgelöst. Eine Petition für einen Ausfuhrstopp von PC-7 nach Guatemala, die von den Guatemala-Komitees und der Vereinigung der Drittweltläden organisiert worden ist, ist im Februar 1983 mit 25'000 Unterschriften eingereicht worden. Für Guatemala bleibt es nun bei den 12 PC-7, die 1979 und 80 ausgeliefert worden sind. Export zum Beispiel nach Abu Dhabi, Angola, Malaysia, Iran und Irak gehen jedoch ungestört weiter.
Parlamentarische Vorstöße zur Auslegung des Kriegsmaterialgesetzes und auch speziell zu Lieferungen in einzelne Länder haben immer wieder stattgefunden. Am EMD ist es jedoch gelungen, jahrelang zu vertuschen, das Parlament und die Öffentlichkeit systematisch zu belügen und irre zu führen. Und auch die Gegner von einer restriktiveren Auslegung des Kriegsmaterialgesetzes haben sich zu Wort gemeldet. Zum Beispiel der spätere Bundesrat Friedrich mit einer Motion im Oktober 1978. Er hat damit die Überprüfung der Praxis zum Kriegsmaterialgesetz verlangt, im Hinblick auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Existenzsicherung der einheimischen Rüstungsindustrie. Namentlich ist er dafür eingetreten, die Waffengattung der leichten Radfahrzeuge von der Unterstellung unter das Gesetz auszunehmen, das Bewilligungsverfahren zu vereinfachen und den Begriff vom Spannungsgebiet neu und enger zu umschreiben. Im Nationalrat hat er von 95 Kollegen Unterstützung bekommen und ein ähnlicher Vorstoss, der im Ständerat erfolgt ist, ist von 30 Ratsmitgliedern mitgetragen worden. Es hat sich eine recht hitzige Debatte entspannt. Die Motion ist schliesslich in ein Postulat umgewandelt worden und der Teil über das Spannungsgebiet mit 59 zu 65 Stimmen angenommen worden.
When you're born in the ship, when we finish, will you hand that answer just for you or them? Enjoy the view of a man, try to be less cows again. Be the girl, surely corn in your flashy uniform. Makes no shoulder, do you know? You're the military man, it's you! We'll be right back.
Jetzt aber endlich zu den aktuellen Ereignissen von dem Sommer. Pilatusbomben ist im Juli geplatzt. Die Lausanner Tageszeitung Le Matin hat das Verkaufsdokument von der Pilatuswerk zum PC7 veröffentlicht. Das Dokument ist ihr aus Griechenland zugespielt worden. Darauf sind schwarz auf weiß Angaben zum Bewaffnungssystem vom PC7 anzulesen gewesen. Es war die Rede von Aufhängepunkten unter den Flügeln, die abgestimmt sind auf NATO-Standardaufhängungen. Kurz und gut, deutlich ist sichtbar worden, dass der PC7 ganz und gar nicht ein ziviler Luftengel ist, sondern von Anfang an als ein schlagkräftiges Kriegsflugzeug konstruiert worden ist. Bekannt zudem, dass der ehemalige Pilatus-Direktor Uehlinger einem Tagi gegenüber zugegeben hat, dass die Dokumentation auf Anraten vom EMD nicht in Umlauf gesetzt worden ist. Eine solche aggressive Werbung hätte die Unterstellung und die Ausführungsbestimmungen vom Kriegsmaterialgesetz nach sich gezogen. Im EMD weiss man heute natürlich nichts mehr von dem. Die Weltpresse hat den Skandal im Gegensatz zur deutsch-schweizerischen breitwilligst aufgegriffen und in der Folge noch ein paar weitere Ungereimtheiten aufdeckt. Angesichts der Verwicklungen und Widersprüche in seinem Departement in der ganzen Sache ist das aber alles andere als befriedigend. Der Schweizerische Friedensrat hat sich entschlossen, eine Kampagne Kriegsflugzeuge unter Kontrolle zu starten. Mit einer Kartenaktion an die Parlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen soll eine unabhängige Instanz eingeschaltet werden, um vom Bundesrat Unterstellung vom PC7 und von weiteren Lichtflugzeugen und das Kriegsmaterialgesetz zu fordern.
El fuego no la cayó. 1979 sind also 12 Pilates-Porter PC-7 nach Guatemala geliefert worden. Sie sind offiziell als Trainingsflugzeug an die guatemaltekische Armee verkauft worden. Aber man kann kaum annehmen, dass die verantwortlichen Behörden in der Schweiz und Pilatuswerk nicht gewusst haben sollen, dass Guatemala schon damals im Kriegszustand war und welche Absicht die guatemaltekische Regierung hatte mit der Aufstockung ihrer Luftwaffe. Im Rahmen der Aufstandsbekämpfung und die Aufstandsbekämpfung in Guatemala richtet sich in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung, sind schon vor 1979 mit Flugzeugen Dörfer im guatemaltekischen Hochland bombardiert worden. Pilatus-Flugzeuge sind also nach Guatemala gekommen und dort ist ein Teil von ihnen mit Bausätzen von der belgischen Firma Fabrique Nationale ausgerüstet worden. Bei diesen Bausätzen handelt es sich um einen Satz von 7 Raketen pro Flügel und sie ermöglichen den Transport und Abwurf von 250 Pfund Bomben. Auch das hat dem Bundesrat und dem Pilatuswerk bekannt sein, weil nämlich die Montage und die Umbauten normalerweise von Schweizer Technikern überwacht werden. Mitte August 1980 ist beobachtet worden, dass Pilatus-Flugzeuge in verschiedenen Regionen in Guatemala, vor allem aber im Hochland, die Bauernbevölkerung angegriffen hat. Seither haben die Flugzeuge aus der Luft für die Massaker unterstützt, die die Armee dem Volk angetan hat. Die Opfer von diesen Massaker sind nicht nur ganze Familien, sondern wie Zeugenaussagen beweisen, auch ganze Dörfer und Ernten. Wir vom Guatemala-Komitee haben in 7 Jahren massenweise Brief und Berichte von Guatemalteken und Guatemaltekinnen bekommen, wo sie die Einsätze der Pilatus-Flugzeuge geschildert und verurteilt haben. Darunter war auch ein Kommuniqué von einer Organisation des UNRG, die von einem dreitägigen Einsatz der Pilatus berichtet.
Unsere Organisation verurteilt vor der nationalen und internationalen öffentlichen Meinung die neuesten Kriegsverbrechen, die die guatemaltekische Luftwaffe am 10., 11. und 12. August 1980 rücksichtslos in den dicht besiedelten Gebieten des Departements von Sololá, in den Gemeinden Santa Catarina Ixtahuacan und Santa Clara La Laguna begonnen hat. Während 3 Stunden ohne Unterbrechung und solange es die atmosphärischen Verhältnisse erlaubten, bombardierten Pilatus-Flugzeuge, israelische Arawa-Flugzeuge und amerikanische Bell-Helikopter diese ganze Zone während 3 Tagen hintereinander. Allein am 10. August explodierten über 25 Bomben höchster Explosivkraft und beschädigten Wohnungen, Ernten und Herden.
Weitere Zeugnisse sind auch von der UNO-Menschenrechtskommission abgeleitet worden. Auf einem Besuch in Genf hat der Pater José Gómez, der 20 Jahre lang im guatemaltekischen Hochland geschafft hat, folgendes Zeugnis abgeleitet.
Meine Pfarrkinder kennen bestens diese kleine Maschine schweizerischer Fabrikation, der vor dem Bombenabwurf mehrere Einschüchterungsflüge in niedriger Höhe ausführt, um die Bauern zusammenzutreiben. Ich war selber Augenzeuge mehrerer solcher Operationen in der Umgebung von Nebach, Chajul und Iscan sowie in Santa Abelina de Clozal.
Weiter sind 2 Priester von der guatemaltekischen Kirche im Exil durch mehrere europäische Länder gereist und haben in der Öffentlichkeit aufmerksam auf die bedrohliche Situation der guatemaltekischen Bevölkerung gemacht. Zum Beispiel haben sie erzählt:
Bereits einige Wochen später fand ein weiteres schreckliches Massaker durch das Militär statt. Der Ort heißt Chajul. wie auch in Gozal, griff vorher die Luftwaffe den Ort und die Bevölkerung an. Nach den Bombardierungen, bei denen häufig auch Napalm eingesetzt wird, wurden wieder die Einwohner zusammengetrieben, um einige unter ihnen herauszusuchen, die dann anschließend umgebracht wurden. 37 Bauern fanden dabei den Tod. Bei den Flugzeugen handelt es sich um ein Schweizer Fabrikat mit der Bezeichnung Pilatus. Ich habe bei Luftangriffen auf die Berge von Gozal und Nebach gesehen, dass mit diesem Flugzeug bombardiert wird. Als ich es sah, erkannte ich den Flugzeugtyp zuerst nicht. Aber dieses Flugzeug erschien mir sehr beweglich, sehr schnell und vor allem sehr wirksam. Und von Anfang an überlegte ich, welcher Typ von Flugzeug dies sein könnte. Denn wie gesagt, ich kannte diesen Flugzeugtyp nicht, bis ich das Fabrikat in einer Fachzeitschrift eindeutig wiedererkannte. Inzwischen ist es eindeutig identifiziert.
Durch solche Zeugenaussagen vor verschiedensten Organisationen ist dann der Skandal von der Pilatus PC7 öffentlich bekannt worden. Politiker und humanitäre Organisationen haben darauf Anfragen am Bundesrat gemacht und haben Berichte der Menschenrechtskommission der UNO beigelegt. Die Stellungnahme des Bundesrats war die gleiche, wie sie heute noch ist, nämlich dass er daran festhält, dass Pilatus als Trainingsflugzeug verkauft worden sei und dass Pilatus-Porter nach ihrem Wissen für Beobachtungsaufgaben und Pilotenausbildung angewendet werden. Es ist inzwischen aber weltweit bekannt, dass in Guatemala 38'000 Menschen unfreiwillig verschwunden sind, dass es 300'000 Flüchtlinge in Mexiko hat und 1 Million alleine im Land umirrt. Gerade da muss man sagen, dass es bezeichnend ist für die ominöse Neutralitätsanspruch der Schweiz, dass einerseits schweizerische Hilfswerke mit grossem Einsatz Flüchtlinge in Mexiko betreuen, während andererseits Schweizer Kapitalinteressen sich am Völkermord und den Vertreibungen mitbeteiligen. Genauso pervers dünkt es uns, dass immer wieder gebrauchte Argumente gegen ein Ausfuhrverbot der Pilatus-Bomber die Gefährdung der Arbeitsplätze. Da, im reichsten Land der Welt, und das ist auch bezeichnend, wiegen Arbeitsplätze und Produktivität mehr als Menschenleben. 1982 ist durchgesickert, dass Pilatus-Firma in Stand die Absicht hat, 12 weitere Pilatus nach Guatemala zu liefern. Wieder ist Öffentlichkeit und Proteste dagegen gemacht worden, durch Zeitungen, Interpellationen von Politikern, Petitionen am Bundesrat und einen Anschlag von der Morgenröte am Bürgerstock auf Militärflugzeuge in Stand. Bis heute ist eine weitere Lieferung unseres Wissens nicht bekannt. Und inzwischen gibt es auch nicht mehr 12 Pilatus in Guatemala, sondern höchstens noch 9. Es sind mindestens 3 abgestürzt, 2 davon, weil die Guerilla von der UNRC sie schwer beschädigt haben.
Pilatus-Lichtflugzeuge werden in den Pilatus-Werken Stans hergestellt. Das ist eine Tochterfirma von der Oerlikon Bührle Holding. Neben den wesentlich kleineren Flug- und Fahrzeugwerk Alterie ist es die einzige Flugzeugherstellfirma der Schweiz. Sie ist Anfang Dezember 1939 gegründet worden. 3,5 Monate nach dem deutschen Angriff auf Polen, in der Meinung, dass das neue Unternehmen sowohl vom Gesichtspunkt der Landesverteidigung als von dem der Arbeitsplatzbeschaffung grosses Interesse beanspruchen dürfe. Die Hälfte des Aktienkapitals war von Emil Georg Bührle. Das ist der Vater des heutigen Firmenboss Dieter Bührle. Die andere Hälfte haben die Klarner Watt AG, die heute Elektrowatt heisst, und einen Waffenhändler von Bührle unter sich aufteilt. Der Waffenhändler war Besitzer eines Hauses in Annetbürgen. Er war also gut vertraut mit der Innerschweiz, hat gewusst, dass da billiges Land zu kaufen ist und genug Arbeitskräfte herum sind, die zu einem tiefen Lohn arbeiten. Gewerkschaften und alles, was nur ein bisschen nach Rot geschmückt hat, sind in dieser Gegend verböhnt gewesen. Der Bührle hat sich darum gut entschliessen, die Stanz, die neue Fabrik zu bauen. Die feierliche Einweihung war 1942 gewesen, in der Anwesenheit von Bundesrat Minger und dem General Guisan. Das Geschäft hat sich dann aber gar nicht so entwickelt, wie erhofft. Das wohlverstandene Interesse von unserer Armee und unserem Land, wie der Bundesrat Minger an der Einweihung gesagt hat, hat sich vorerst in ein paar Kontroll- und Reparaturaufträge vom Bund geäussert. Daneben sind aber auch schon Konstruktionsarbeiten gemacht worden. Das erste Flugzeug, das dabei entstanden ist, war allerdings nicht brauchbar gewesen. Das zweite war Pilatus P2 gewesen, ein Schulflugzeug, das die Schweizer Luftwaffe 51 Stück davon bestellt hat. Ein echter Erfolg für das junge Unternehmen. Das war 1947. Nachher ist es dann bergab gegangen. Pilatus musste Personal abbauen. Eine Zeit lang haben sie sich mit Lizenzarbeiten und einem Nachfolger für den P2, einem P3 für die Schweizer Armee, über Wasser gehalten. Der P2 war übrigens auch das erste Flugzeug, das exportiert worden ist, nämlich auf Brasilien. Ende der 50er Jahre hat sich wieder Leere in der Fabrikhalle angefangen breit zu machen. Die Arbeit war knapp, die Stimmung gedämpft, hat ein ehemaliger Pilatus-Arbeiter gesagt.
Der PC-6 war dann ein grosser Erfolg und ab 1960 in Serie gebaut worden. Insgesamt sind bis heute 330 von dem exportiert worden. Nachdem im Sommer 1969 ein Tagi-Journalist die obskuren Militäreinsätze vom PC-6 für die CIA in Laos an die Öffentlichkeit gebracht hat, ist der März zusammengesackt. Die Bestellungen sind ausgeblieben. Nicht wegen der Exportsperre, die der Bundesrat dann noch unter der alten Gesetzgebung erlassen konnte, sondern vielmehr wegen dem Gerücht, das bei den internationalen Waffenschiebern im Umlauf war, dass auf den Lieferant Pilatus kein Verlass mehr sei. Jetzt haben die Pilatus-Werke sehr schmal merken, dass die deutliche Ausrichtung auf militärisch verwendbare Flugzeuge keine sichere Existenzgrundlage bietet. Sie haben es dann noch mit anderen Produkten versucht. So sind Autowäschanlagen und Tanklöschfahrzeuge hergestellt worden. Dazu ist Pilatus auch verstärkt zur Zulieferfirma für den Bührle-Konzern geworden. 1975 hat der Bührle sogar entschieden, dass Pilatus zu einem reinen Zulieferbetrieb werden soll, was noch nicht einfach zivile Produktion bedeutet hätte, denn einige Sachen, die zu Stanz gemacht worden sind, waren Teile von Waffen, z.B. für Contraves-Feuerleitgeräte. Pilatus' Leitung hat sich aber über den Entscheid der Konzernleitung hinweggesetzt. Es sind auf Vorrat PC-6 produziert worden, wo dann dank einer cleveren Verkaufsstrategie in der ganzen Welt verkauft werden konnten. Es sind plötzlich wieder so viele Bestellungen da gewesen, dass der Vorrat nicht mehr gelangt hat. Die Mittel, die von diesen Verkäufen wieder reingeflossen sind, haben dann gelangt für die Konstruktion des nächsten Verkaufsschlagers, dem PC-7.
Aus einem P3 ist ein PC-7-Prototyp entwickelt worden. Mit dem hat man dann nach der Flugzeugschau von Le Bourget 1975 einen Auftrag von Burma reingeholt. Und von diesem Zeitpunkt an war dann auch der Bürle wieder begeistert von der Flugzeugproduktion. Gleichzeitig ist aber ein anderes Projekt abgesetzt worden, wo der Pilatus im zivilen Bereich Möglichkeiten geboten hat. Der Metallsegler B4. Schon 1972 sind die ersten von diesen Segelflugzeugen gebaut worden und 300 Stück sind verkauft worden. 1975 hat dann der Verkauf stagniert und 1978 ist die Lizenz für die Segelflugzeuge kurzerhand auf Japan verkauft worden. Interessant waren die Gründe, die Pilatus für den Lizenzverkauf angegeben hat. Neben den hohen Produktionskosten wird gesagt, es hätte Kapazitätsprobleme gegeben, wegen der PC-7-Produktion. So ist also eine Episode von ziviler Produktion bei der Pilatus gestoppt worden, zum Gunsten des PC-7-Bau. Mit dem Erfolg des PC-7 ist der Betrieb dann ausgeweitet worden, von 600 Arbeitsplätzen 1975 auf über 900 letztes Jahr. Und damit hat sich Pilatus völlig auf den internationalen Rüstungsmarkt ausgerichtet, wie das zum Beispiel der Jean-Claude Dutoit, ein EMD-Direktor, bezeichnet hat.
Mit 850 Mitarbeitern sind Pilatuswerke das grösste Privatunternehmen vom Kanton Nidwalden. Ihre Macht und ihren Einfluss in der Öffentlichkeit ist entsprechend gross. Die Nidwaldener Regierung hat einen ständigen Sitz im Verwaltungsrat. Heute nimmt der Bruno Lütold einen CVP-Regierungsrat ein. Es gibt kaum eine Familie, die nicht durch Angehörige mit der Firma irgendwie zu tun hat. Mit dieser Machtstellung kann sich die Bürle-Tochter einiges leisten und tut das auch. Angestellte, die sich öffentlich gegen Waffenexport äussern, werden deutlich zurechtgewiesen. So ist es 1974 auch ein paar Leute gegangen, die sich im Steinbock, das ist die Nidwaldner SP-Zeitung, kritisch zu Ausfuhren in Krisengebiete geäussert haben. Sie sind klar vor die Entscheidung gestellt worden, Steinbock oder Arbeitsplatz. Die Repression ist nicht nur in der Presse zu spüren. Wir haben versucht, von der Präsidentin der SP Nidwalden eine Stellungnahme überzukommen. Sie hat sich aber aus Rücksicht auf die Pilatus-Mitarbeiter von ihrer Sektion nicht wollen oder nicht können äußern. Die kämen nämlich sofort einen Rüffel oder eher mehr über, wenn eine falsche Person etwas hören würde. Nach der Mitgliederstatistik von 1983 hat die SP Nidwalden übrigens 19 Mitglieder.
Keine Angst vor der Zensur braucht der Präsident der Personalkommission in der Pilatuswerk zu haben. Er sagt, die Personalkommission sei ein Ersatz für eine Gewerkschaft, weil der gewerkschaftliche Organisationsgrad sehr klein ist. Auf sozialem Gebiet haben sie auch gute Mitsprachemöglichkeiten und schon viel erreicht, bei der Arbeitsplatzgestaltung und so. Auf ein Produkt haben sie aber keinen Einfluss. Mit der Geschäftsleitung herrscht eine gute Zusammenarbeit. Klar, die Meinungen sind auch gleich. Seine Argumente sind zum Beispiel auch, der Kunde könne ja aus allem eine Waffe machen und wenn Pilatus die Waffe nicht liefere, dann mache ich das einfach jemand anders. Kurz nach dem Bekanntwerden der Verkaufsdokumente haben sie in seiner Abteilung Kurzarbeit eingeführt und 65 Arbeiter sind in andere Firmen verteilt worden. Auch das hat der Mann von der Personalkommission richtig gefunden. Einmal besser als Entlassungen. Natürlich ist das so. Aber die Kurzarbeit ist schon vor einem halben Jahr festgestanden und dann zu einem politisch günstigen Zeitpunkt eingeführt worden. Er meint, das Pilatuswerk müsste zutun, wenn ein Exportverbot für den PC7 und später den PC9 erlassen würde. Das sagt auch die Unternehmungsleitung. In der Rüstungsindustrie ist es nämlich üblich, dass mit Massenentlassungen gedroht wird, sobald Politiker nicht Anschlussprogramme an auslaufende Waffenserien liefern und sobald das Klima für Kriegsmaterialexport nicht mehr günstig ist. Allerdings sind die Arbeitsplätze da ein Vorwand.
Natürlich geht es bei den Unternehmerentscheiden auch um Profit. So ist es heute schon klar, dass die 150 PC-9 für die Royal Air Force in England in Lizenz produziert würden, wenn sich die Engländer für den PC-9 entscheiden. 150 Flugzeuge bedeutet weit über eine Jahresproduktion in Stanz und der englische Auftrag ist einer der grössten, die es für diese Art von Flugzeugen überhaupt gibt. Wenn so ein Auftrag zum Vornherein schon nicht in der Pilatusfabrik ausgeführt würde, dann müssen wir wohl annehmen, dass es der Pilatusfabrik nicht gerade rosiger gehen wird in nächster Zeit. Wenn wir die Geschichte jetzt anschauen, so fällt auf, dass Bestrebungen in Richtung ziviler Produktion die Stanz entweder nur zaghaft unternommen worden sind oder gar abgeblockt worden sind. Ganz klar braucht es da aber auch Anstöße von Gewerkschaftsseite und Bereitschaft von den Unternehmern.
Pa 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 p
Wer an weiteren Informationen interessiert ist, kommt die beim Schweizerischen Friedensrat in Zürich über. Das Sekretariat ist über die Telefonnummer 01 242 93 21. Ich wiederhole, 01 242 93 21 zu erreichen. Auch Materialien für die, die möchten mithelfen, dass die angeschnittenen Probleme nicht einfach vom Tisch verschwinden, sondern wo mehr Leute und Gruppen möchten, angehen damit, sind dort erhältlich. Am Mikrofon sind Dedit und Dani vom Guatemala-Komitee Zürich und Regula Erzinger, Toni Bernet und Sonja Furger vom Schweizerischen Friedensrat. An der Technik war Marco Gittermann.